Sie hören auf Radio Okawelle Ihr Kulturmagazin Pandora.
Jumbo, Jumbo Bwana, habari gani, nzuri sana. Wageni, mwakaribishwa, Kenya yetu, hakuna matata.
Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Pandora Spezial auf Radio Okawelle. Wenn jemand in den Ruhestand geht, heißt das nicht grundsätzlich, dass man sich nach Ruhe sehnt. Wir haben zwei Studiogäste eingeladen, die uns ihre ganz persönliche Geschichte von ihrem Ruhestand erzählen. Irmgard Damm und Martin A. Seeth aus Gifhorn. Beide ehemalige Lehrer, für die es wichtig war, im Ruhestand noch etwas Neues zu erleben und andere Kulturen kennenzulernen. Diesen Wunsch haben sie sich erfüllt. Irmgard Damm erteilt seit 2012 ehrenamtlich Unterricht in Didaktik an einer Schule in Tansania. Ihr Mann Martin A. Seeth begleitet sie oft, um unter anderem auch als Fotograf die Schönheit der Natur Afrikas festzuhalten. Das Historische Museum Gifhorn zeigt zurzeit eine Ausstellung über ihre Tätigkeit und Erlebnisse in Afrika. Darüber und über vieles mehr wollen wir reden in unserer Sendung. Am Mikrofon begrüßen Sie Dorothea Rieck und Hans-Otto Kruse.
Frau Damm, können Sie sich noch an Ihren ersten Besuch in Afrika erinnern? War das eigentlich gleich Tansania?
Ja, kann ich mich gut erinnern. Also es war gleich Tansania. Ich war vorher nie in einem afrikanischen Land. Und das war an meinem 63. Geburtstag. Da begann das Abenteuer Tansania. Der erste Eindruck von Afrika war bei der Landung am Kilimandscharo-Flughafen. Der Blick auf den schneebedeckten Kilimandscharo, das werde ich nie vergessen. Ein zweiter intensiver Eindruck war auf der Fahrt vom Flughafen zu der Stadt Arusha. Ich wurde abgeholt von der Organisation und sah ganz viele Leute zu Fuß unterwegs am Straßenrand, die offensichtlich weite Strecken zurücklegten. Das war sehr ungewohnt. Ein dritter Punkt, an den ich mich sehr angenehm erinnere, ist die wohltuende Versorgung durch die Organisation, in dem mir bald nach der Abfahrt vom Flughafen ein Telefon in die Hand gedrückt wurde mit dem Angebot, ruf zu Hause an. Möchtest du anrufen, dass du gut angekommen bist? Und das war so schön, weil das ist so wichtig, dass man die Lieben zu Hause daran teilnehmen lässt. Ich bin gut angekommen, alles in Ordnung.
War das damals eine normale Urlaubsreise oder hatte das schon etwas mit Ihren Plänen zu tun?
Ja, das hatte schon mit meinen Plänen zu tun, denn mein Wunsch war, bevor ich in die Pension ging, ich möchte längere Zeit in einem englischsprachigen Land leben und arbeiten. Gemeinsam mit meinem Mann ist dann Tansania herausgekommen und auch eine Organisation. Ich brauchte eine Organisation, die mich dorthin vermittelt. Und ja, es war dann auch klar, dass ich was im schulischen Bereich machen kann. Ich wusste, es wird sowieso alles fremd genug sein. Da will ich einen Bereich haben, in dem ich mich zu Hause fühle, sicher fühle. Und deswegen war es klar, ich will an einer Schule arbeiten.
Wenn unsere Hörer von Radio Okawelle jetzt neugierig werden und vielleicht auch ähnliche Pläne haben, welche Organisation macht denn so etwas?
Die Organisation, mit der ich gereist bin, die ersten 2 Jahre, war Projects Abroad. Das ist eine Organisation, die in England mal gestartet hat und die Volontäre, also Freiwillige, in Länder der sogenannten Dritten Welt vermittelt, für einen Zeitraum, der nach Wahl getroffen werden kann. Auch viele verschiedene Bereiche, die abgedeckt werden können, aber Kindergarten, Schule.
Ich ergänze mal, meistens sind das ja Organisationen, die natürlich sich an junge Leute richten. Und wir haben damals eine gesucht, ich habe im Internet recherchiert, die, wo es Ältere, also unser Alter praktisch auch machen können.
Und wussten Sie dann schon, wie viel Zeit Sie dafür investieren werden?
Ja, als ich das erste Mal darüber sprach, sprach ich meinem Mann gegenüber von 4 Monaten. Und er hat mich dann runtergehandelt auf 3 Monate. Und das war dann klar, ich werde 3 Monate in Tansania sein.
Jetzt lenke ich schon gleich mal über zu Ihrem Mann. Was hat er denn überhaupt von der Idee gehalten, dass seine Frau sowas machen möchte? Sie haben vielleicht von einem ruhigen Ruhestand geträumt?
Also mein Mann musste ja noch arbeiten, war noch 3 Jahre länger im Schuldienst und hat mich sehr ermutigt und mich unterstützt in dieser ganzen Angelegenheit.
Ich ergänze mal wieder. Und das Wichtige, was wir uns ein bisschen überlegt hatten, dass also sie nicht nur alleine dann da ist und dann wieder zurückkommt, sondern ich fliege dann, wenn die Ferien sind, das waren die Herbstferien, für 2 Wochen auch dorthin und sehe zumindest ein bisschen das Umfeld, was sie dort so, Anführungszeichen, getrieben hat.
Ja, und gleich beim ersten Mal, als Sie dorthin geflogen sind, sind Sie auch 3 Monate da geblieben oder gehen Sie erstmal zum Schnuppern hingegangen?
Nein, ich bin gleich 3 Monate da geblieben, also richtig rein ins kalte Wasser und eben 2,5 Monate gearbeitet, als Freiwilligentätigkeit, ehrenamtliche Tätigkeit gemacht und dann noch 2 Wochen mit meinem Mann gereist. Serengeti und so, die schönen Dinge in Tansania haben wir uns angeguckt.
Wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet?
Also 3 Monate lang habe ich nichts anderes im Kopf gehabt als Tansania und habe auch mit Bekannten und Freunden, denen gegenüber habe ich das vermittelt, mit mir ist nichts mehr anzufangen. Ich habe nur noch Tansania im Kopf und bereite mich vor. Ich habe ein bisschen Kiswahili gelernt, hatte verschiedene Bücher, vor allen Dingen auch eins, das heißt Kulturschock. Das ist eine Serie, eine Reihe, die es für verschiedene Länder gibt. Und das ist meine, ich sag mal, meine Bibel gewesen, die ich jedes Jahr auch wieder mitnehme, weil dieses Buch so gut vorbereitet auf das, was einen da erwartet, dass man nicht mehr geschockt ist, sondern die Dinge, die einem begegnen, die habe ich gekannt aus dem Buch und habe nicht unwirsch oder unfreundlich oder so reagiert, sondern konnte immer gelassen reagieren. Das war das Schöne. Und auch der Kontakt mit der Organisation, mit der besprochen war. Ich möchte natürlich auch bei einer englischsprachigen Familie wohnen, aber das war im Grunde genommen von vornherein schon klar.
Wie haben denn Ihre Freunde darauf reagiert? Sie haben ja jetzt schon gesagt, dass Sie selber von sich sagten, mit mir ist nichts mehr los, ich habe jetzt nur noch Afrika im Kopf. Da gab es doch bestimmt viele, die haben gesagt, jetzt ist sie verrückt geworden.
Es war so eine Mischung. Viele, die mich für meinen Mut bewundert haben, auch netterweise gesagt haben, beneidet haben, aber im positiven Sinne. Dann gab es eine Freundin, die war ganz schrecklich betroffen, weil sie nur die Krankheiten gesehen hat, die es da in Afrika gibt. Die hatte richtig Angst und die musste ich schon beruhigen. Das konnte ich aber auch, weil ich eben sehr gut vorbereitet war und mich gut betreut fühlte durch die Organisation und durch meine eigene Besonnenheit. Ich habe zwar vom Abenteuer gesprochen, aber ich bin nicht mehr die Abenteurerin, die mit dem Rucksack loszieht und mal guckt, wo sie die nächste Nacht verbringt, sondern dass ich da auf Nummer sicher gehen konnte. Mein Mann gegenüber, der Familie gegenüber und all denen, die im Freundeskreis Bedenken hatten. Aber doch größtenteils wurde das schon positiv gesehen. Ja.
Die Musik, die Sie eben gehört haben, ist Tansanias Nationalhymne. Mungu Ibariki Afrika. Gott segne Afrika. Frau Damm, wie war der Einstieg für Sie in Tansania? Haben Sie zuerst Ihre Gastfamilie kennengelernt oder die Schule?
Die beiden Herren von der Organisation, die mich vom Flughafen abgeholt haben, haben mich als erstes in die Familie gebracht. Haben aber von vornherein schon gesagt, dass ich am nächsten Morgen abgeholt werde und ins Büro gebracht werde, dort bekannt gemacht werde mit den anderen Mitarbeitern, dann ein Rundgang durch die Stadt, um mich zurechtzufinden und in die Schule gebracht werde. Das war auch am nächsten Tag. Die Begegnung mit der Familie, ja, das war erstmal sehr spannend. Wie gesagt, eine ganz gut situierte Familie mit einem richtigen Steinhaus in der Stadt. Eine der vier größten Städte in Tansania ist die Stadt Arusha. Und dort wurde ich dann eingeführt in die Familie, die aus einer alleinerziehenden Mutter mit einer neunjährigen Tochter bestand und einem Hausmädchen, was nicht sehr alt war, wohl gerade so die Schule hinter sich gebracht hatte und jetzt als Hausmädchen sich verdingte. Ich habe ein eigenes Zimmer gehabt. Es gab in dem Haus eine westliche Toilette. So, das war schon wichtig. Das hat die Organisation sichergestellt. Denn, wie ich vorhin schon sagte, es ist so vieles fremd. Und wenn man dann vielleicht auch noch nachts irgendwo nach draußen muss, dann ist das schon eine zusätzliche Belastung. Und das war überhaupt nicht so. Ich konnte da duschen, die Versorgung war wunderbar, Verpflegung, also alles gut.
Was isst man dort?
Also man isst dreimal am Tag, morgens ein Mini-Mini-Mini-Frühstück, was aus Toastbrot und einer süßen Marmelade besteht und einem Milchtee mit Gewürzen. Habe ich aber nicht gemacht. Ich habe gesagt, mein Magen verträgt das nicht und habe deswegen ein wunderbares Frühstück bekommen, bestehend aus Obst. Bananen, Mango, Papaya. Immer so einen fertigen Obstteller vom Hausmädchen zurechtgemacht. Morgens um 7:15. Eine Tasse schwarzen Tee dazu und das war mein Frühstück. Ansonsten isst man ja abends, die große Mahlzeit findet abends statt, die warme Mahlzeit. Mittags eine Zwischenmahlzeit. Ja, man isst Reis, Bohnen, Mais, viel Gemüse, ein grünes, spinatähnliches Gemüse, das nennt sich Mchicha, schmeckt ein bisschen bitter, aber ist sehr lecker.
Ergänzt mal so ein bisschen, weil das ist natürlich das gehobene Essen, wenn man als Weißer dort ist oder auch in gut situierten, besser gestellten Familien. Es kann aber auf dem Land so sein, dass praktisch dort für die Kinder nur eine einzige Mahlzeit am Tag gibt und das wäre dann ein Maisbrei und das ist alles dann.
Ja. Ja, so wie Sie das sagen, das hört sich ja an wie ein Hotelaufenthalt.
Ja, es war schon luxuriös, das kann ich so sagen. Aber es, wie gesagt, es hat mir gut getan und es hat dazu geführt, dass ich mich wohlgefühlt habe und gern wiedergekommen bin. Aber was mein Mann sagt, das ist so. Also der Maisbrei, Ugali, ist so ein Klumpen, der den Magen füllt, der satt macht und nicht mehr. Und wenn sie Glück haben, die Kinder, dann hat die Mutter irgendwo auf dem Markt vielleicht ein bisschen Gemüse kaufen können. Da gibt es eine Gemüsesoße oder so getrockneten Fisch, dass da noch ein anderer Geschmack dabei ist. Aber das ist so das arme Leute, das normale Essen. Und da habe ich schon gut gehabt.
Wie hat sich Ihr Leben verändert, seit Sie einige Monate im Jahr in Afrika leben? Ihr Leben und das Leben Ihres Mannes oder Ihr gemeinsames Leben?
Also das Konsumverhalten ist bei mir stark verändert. Ich bin bewusster im Alltagsleben, im Umgang mit der Frage, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Das hat mich verändert, ja.
Was möchten Sie denn den Besuchern mit Ihrer Ausstellung in Gifhorn zeigen?
Ich glaube, dass bei vielen Menschen dieses Bild im Kopf ist, Afrika arm, unterentwickelt und alles nur trüb und Trübsinn und so weiter und so weiter. Und wir wollen ein bisschen mit der Ausstellung, wenn wir es schaffen, ein realistisches Bild auf die Gegebenheiten in Tansania zu bringen. Also als Beispiel die Shaka-Kultur, da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen, im Kilimanjaro. Die haben da alle genug zu essen. Und das ist ein fröhliches Volk. Und wenn sie im Kilimanjaro bei den Chagas sind, das ist eine kleinbäuerliche Kultur, da geht man durch Garten im Prinzip, stundenlang durch Gartenkultur, also Kaffee, Kochbananen und alles ist da vorhanden. Dieses ein bisschen rüberbringen. Guckt, schaut mal hin, Tansania ist nicht nur Armut und nicht nur Unterentwickeltheit, sondern ja, da gibt es ganz viel Potenzial auch. Und Lebendigkeit.
Sie hören auf Radio Okawelle ein Gespräch mit Irmgard Damm und Martin A. Seeth aus Gifhorn. Die pensionierten Lehrer haben ihrem Ruhestand einen besonderen Inhalt gegeben. Irmgard Damm ist bereits seit 2 Monaten in Tansania, als ihr Mann Martin sie das erste Mal dort besucht.
Als ich dann am Flughafen begrüßt wurde, das war was sehr, sehr Schönes.
Das müssen wir so ein bisschen näher, genauer wissen.
Erzählen Sie doch mal. Da gingen die Emotionen schon mal. Dann,
das war sehr emotional.
Dann aus dem Flughafen rauskommen und da ist meine Frau nach 2,5 Monaten. Also das war schon gut.
Konnten Sie immer telefonieren oder haben Sie es geskypt oder wie haben Sie Kontakt untereinander gehalten?
Ja, damals war es noch mit Telefonieren. Also das war die einfachste Möglichkeit. Nichts, so oft war das am Anfang noch gar nicht, aber so, dass man das Wesentlichste im Prinzip erfuhr, auch nur über Mail-Kontakt halt. Ne?
Mhm. Einmal die Woche haben wir telefoniert.
Ja, so. Ja.
Na, das ist ja nicht so häufig.
Nein,
ja,
aber
nun sind Sie ja Fotograf und haben ja sicherlich Ihre Kamera dabei gehabt. Hatten Sie ein bestimmtes Ziel, dorthin zu reisen, oder war es vorrangig, Ihre Frau zu treffen, oder wollten Sie auch fotografieren?
Also wenn man schon afrikanisches Land besucht, dann sollte man natürlich auch, wenn man Fotograf ist, auch ein bisschen denken, dass man da auch ein paar, sag ich mal, schöne Sachen fotografieren kann. Unsere Generation ist das noch, denke ich mal, mit Chimic. Und dann weiß man einfach, wenn man da eine Safari macht, das ist einfach ein tolles Erlebnis, weil das fährt mit dem Auto durch die Landschaft und sieht die ganzen Tiere in freier Natur. Also das ist ein wirklich tolles Erlebnis, möchte ich nicht missen. Aber ich bin so eigentlich so ein typischer Landschaftsfotograf und da komme ich auch auf meine Kosten sozusagen bei dem Land. Und das ist, ja, das sind fantastische Landschaften. Ich sage mal, als ein Beispiel dieser Berg Ondonyelengai, das ist der heilige Berg der Maasai. Das ist ein aktiver Vulkan. Und wenn man den vom Natronsee aus sieht, das ist einfach eine Stimmung, die, wow, so ist es. Und die Menschen, das war dann der dritte Aspekt, den habe ich eigentlich erst da richtig dazugelernt in Tansania. Das ist anstrengend, Menschen zu fotografieren, weil das innerhalb von ein paar Bruchteilen von Sekunden kriegt man gute Fotos hin oder ist das Foto nicht gelungen. Und das sind so Aspekte, die für mich spannend waren.
Lassen die sich denn gern fotografieren? Sie haben ja eine Ausstellung, worüber wir auch noch sprechen wollen, in Gifhorn. Und da haben Sie auch einige Porträts hängen.
Ja, also das muss man unterscheiden. In dem Augenblick, wo man in einem familiären Umrahmen ist, wenn wir im Maasai-Dorf sind oder so, dann kommen wir da hin, in Anführungszeichen, als Freunde. Und dann können Sie alles fotografieren und alles ist möglich. Wenn Sie als Weiße einfach so auf den Markt gehen und fotografieren, dann können Sie unter Umständen richtig Ärger bekommen. Also dann werden Sie angeschimpft oder es wird Ihnen die Hand ausgeschickt und gesagt, hier also bezahlen. Das geht gar nicht. Ne? Entweder fragt man vorher, darf ich eine Aufnahme von dir machen? Mhm. Dann wird, ja, der muss man verhandeln. Ne? Und dann wird gesagt, ja, kannst du machen. Oder aber, nee, also musst du ja 5 Euro rüberschieben.
Wie erleben Sie denn immer wieder diesen Spagat zwischen Afrika und Gifhorn?
Den Kulturschock hin nach Tansania. Den hatte ich nicht, weil ich mich gut vorbereitet hatte. Aber niemand hat mich vorbereitet, wie es hinterher ist. Ich habe eine Woche gebraucht, bis ich aus dem Haus gegangen bin. Meinen ersten Gang nach draußen durch den Park habe ich als so einsam erlebt. Da habe ich eine Person gesehen, die da auch lang ging. Und in Tansania waren immer die Straßen voll. Wenn ich morgens um 7 Richtung Schule ging, waren schon die Straßen voll mit Menschen, mit Fußgängern. Natürlich in Arusha auch Autos, weil das eine Großstadt ist. Aber woanders ist es so, die Menschen sind draußen, viele, viele Menschen. Und es gibt menschliche Kontakte, es gibt die Begrüßung, immer, ob man bekannt ist oder nicht. Und das fiel mir ganz schwer. Und zum Glück hatte ich jemanden in Wolfenbüttel, ein Pastoren-Ehepaar, das 3-mal ausgesandt war nach Tansania, insgesamt 15 Jahre. Die sind pensioniert. Und bei denen war ich vorher auch zu Besuch, habe mich ein bisschen schlau gemacht, vorbereitet. Und dann bin ich dahin gefahren. Und ich habe gehört, das sind die Einzigen, die mich verstehen. Niemand, hatte ich das Gefühl, würde verstehen, mein Verhalten verstehen. Und dann bin ich dahin gefahren und dann hieß es, ah ja, der African Bug hat sie gepackt, also dieses afrikanische Fieber oder der afrikanische Käfer.
Und trotzdem hat sie das nicht davon abgehalten, weiterzumachen?
Nein. Im Laufe der Jahre ist es so klarer geworden. Das eine gehört dahin, das andere gehört hierhin. Und mein Leben ist hauptsächlich hier und mit so einem kleinen Teil meines Herzens jedes Jahr in Tansania. Aber der Schwerpunkt ist hier. Und wenn ich dorthin komme, habe ich ganz viel Gefühl von Vertrautheit, so ein bisschen nach Hause kommen. Und dann erlebe ich aber immer wieder, nein, ich bin hier fremd, ich gehöre nicht in diese Kultur. Es gibt immer wieder Dinge, die mich dann erstaunen oder befremden. Das ist das, was ich aber gut finde, so jedes Jahr ein bisschen vertrauter zu werden und überrascht, immer wieder auch überrascht zu werden, aber gleichzeitig vieles vertrauter auch zu erleben. Und das Nachhausekommen ist nicht mehr schlimm, nein.
Wie oft machen Sie das jetzt noch? Einmal im Jahr oder zweimal?
Nur einmal.
Einmal im Jahr, drei Monate.
So ist es die letzten Jahre gewesen. Und
ja. Wir haben ja auch ein kleines Projekt, was wir fördern in der Nähe von Arusha. So ein Minidorf, was wir unterstützen. Eine Sache ist mir nochmal ganz, ganz wichtig. Wenn man vor Ort ist und dieser Verein hat ja ganz viel gemacht, dass sie sauberes Trinkwasser dort haben. Wenn sie in ein Maasai-Dorf kommen, und wir werden eingeladen zum Essen dort. Und dann haben wir natürlich auch Getränk bekommen und Ziegenfleisch. Und am nächsten Tag sind wir rumgegangen und Robert, unser Freund, der auch da aus dem Maasai-Dorf stammt, der hat uns gezeigt, wo die ihr Trinkwasser herbekommen. Und wir sind wirklich fast umgefallen. Das war ein Dreckloch, wo die Tiere rein pinkeln und rein kacken. Das ist jetzt mal ganz hart gesagt. Und das müssen die trinken. Natürlich wird es abgekocht. Aber wir waren am nächsten Tag wirklich mal geschockt. Und das ist die Realität. Und wenn uns dort der Regen ausbleibt, dann hungern diese Leute.
Und in dem Dorf in Malambo gibt es im Rahmen dieses Schulprojektes oder dieser ganzen Einrichtung eine Wasseraufbereitungsanlage, da wird das Regenwasser vom Schuldach wird aufgefangen, wird gefiltert und alle Kinder und alle Bediensteten, alle Lehrkräfte haben jeden Tag gutes, gesundes Trinkwasser auf diesem Gelände, was zu dem Verein gehört. Und am Rand, am Zaun ziehen dann die Maasai Kinder, Jungen oder auch Männer mit ihren Ziegen, mit ihren Rindern irgendwo hin, um noch Gras zu finden, damit die Tiere noch Milch geben können, damit sie nicht hungern. Also da ist sehr stark auch der Kontrast. Aber damit habe ich gelernt zu leben und habe mir immer gesagt, wie gut, dass es dieses gibt. Es ist ja nicht nur mein Privileg, es ist ja das Privileg der Kinder. Und wir können nur hoffen, dass daraus sich eben eine bessere Zukunft entwickelt. Und mein Beitrag ist eben der mit der Fortbildung. Und so hat jeder in diesem Dorf seine Aufgaben mit diesem Ziel, eine bessere Zukunft zu schaffen.
I'm not afraid to die.
Auf Radio Okawelle gehen wir heute der Frage nach, was machen zwei pensionierte Lehrer in Afrika? Wir haben Irmgard Damm und Martin Seeth aus Gifhorn eingeladen, die uns ihre Geschichte erzählen.
Natürlich stellt sich jetzt irgendwann die Frage, ich glaube, die kommt auch von Ihnen, wie lange will ich das noch machen? Und ich habe so das Gefühl, dass ich, wenn ich jetzt nach Tansania gehe, da nochmal die Fortbildung mache, dann muss es auch langsam genug sein. Wenn ich in der gleichen Schule 4-mal gearbeitet habe, dann möchte ich, das ist mein Ziel, einen Weg finden, wie ich Dinge abgeben kann. Vielleicht Multiplikatoren finde, vielleicht mit solchen, die besonders gut sind, mich mal zusammensetze und das Material, was ich da erarbeitet habe, Plakate und so weiter, dass ich das vielleicht mit Ihnen so bespreche. Das ist so mein Plan. Mein Wunsch ist, da langsam rauszukommen, was nicht heißt, dass wir nicht mal wieder nach Tansania fahren, aber so. Und dann habe ich gedacht, nächstes Jahr werde ich 70, wenn ich dieses Jahr das letzte Mal noch die Fortbildung mache, bevor ich 70 werde, ist das vielleicht so ein persönlicher Schnitt, den ich machen kann. Ich weiß noch nicht genau, wie es geht, aber ich merke, dass das Bedürfnis besteht, da langsam rauszukommen.
Ja, trotzdem werden wir verbunden bleiben. Unser kleines Dorf, das werden wir weiter unterstützen, denke ich mal. Und, so, und die Kontakte sind ja auch da.
Ja, sodass es dann Besuche werden. Ne? Also, ja. Was ich noch so sagen wollte, mein Mann hat ja vorhin gesprochen von seinem Schwerpunkt Landschaften. Ich habe es mal so auf den Punkt gebracht, mein Mann braucht Landschaften, ich brauche Menschen. Und deswegen ist Australien sein Wunschland, beziehungsweise da warst du ja auch schon ein paar Mal. Und bei mir ist es Afrika. Also da ist die Menschen, die so offen sind, die so interessiert sind, die auch neugierig sind und die ja einfach offen sind auch für Kontakte, mit denen ich ganz schnell ins Gespräch kommen kann. Also auf der Straße mit mal ein bisschen Kiswahili. Das schaffe ich, wenn ich morgens zur Schule ging und eine Krankenschwester kam in der Stadt vom Dienst aus dem Krankenhaus. Die hat mich dann überholt. Die sprechen dann an. Klar, wir sind Weiße, wir können uns nicht verstecken. Und das kriege ich dann hin, mit denen zu sprechen, ein Stück weit gemeinsam zu gehen und auszutauschen, wo sie arbeitet, wie viele Kinder sie hat, wie viele Kinder ich habe und so weiter. Das gefällt mir. Das mag ich sehr gern. Ja, und das andere eben, was ich vorhin schon sagte, so dieses Kennenlernen der fremden Kultur, auch die Eigenheiten, auch ab und zu mal sich wundern über Verhaltensweisen. Aber auch der Umgang mit der Zeit zum Beispiel ist ein ganz anderer Umgang der Menschen dort. Es gibt ja das Sprichwort, ihr habt die Uhren und wir haben die Zeit. Das ist ja so ein bekanntes Sprichwort. Und das, ja, das ist bekannt. Also ich habe nie im Leben so viele Stunden verbracht mit Warten bei Verabredungen. Aber es hat auch so eine Funktion, dass es einen ruhiger macht, dass es einen entschleunigt. Oder auch die Begrüßungen, die ja immer stattfinden, in aller Ausführlichkeit. Man kommt nicht gleich auf den Punkt und sagt, ich möchte das und das, oder das und das Anliegen habe ich, zack, zack, so, ne, schnell. Nein, nein, erst eben, Habari Sasubui, ne, was gibt's Neues heute Morgen? Wie geht's den Kindern? Was macht die Arbeit? Wie bist du aufgestanden? Das kann ich alles auf Kiswahili. Und da kann ich so eine gute Grundlage schaffen, auch im Kollegium, um dann ins Gespräch zu kommen. Das gefällt mir, das mag ich sehr gern.
Thank you. Frau Damm, Sie verbringen seit einigen Jahren immer mehrere Wochen pro Jahr bei den Maasai und der deutsche Verein Hilfe für die Maasai hat in Malambo, einem kleinen Ort in der nördlichen Maasai-Savanne, ein Schulprojekt gegründet. Sie führen als ehemalige Konrektorin Weiterbildungsveranstaltungen für die dortigen Lehrkräfte durch. Wie muss man sich das vorstellen und wie ist das Schulsystem dort überhaupt aufgebaut?
In der Maasai-Savanne bin ich jetzt schon dreimal gewesen, die letzten 3 Jahre. Das ist so mein zweiter Schwerpunkt oder Standort. In den ersten Jahren war ich in der Stadt, in Arusha, und jetzt bin ich 8 Stunden Geländewagenfahrt entfernt in der Maasai-Savanne. Die Schule ist eine circa zehn Jahren gegründete Schule durch den Verein Hilfe für die Maasai, eine Privatschule, die getragen wird vom Verein, von einem Verein hier in Deutschland, Schleswig-Holstein. Und die Kinder sind ausgewählte Maasai-Kinder, die das Glück haben, ausgewählt zu werden. Und die haben alle eine Patenschaft. Es wird finanziert durch Patenschaften in Deutschland. Insofern ist es nicht eine normale Schule, sondern eine privilegierte Schule.
Zwischenfrage, ja. Welche Kriterien gibt es, nachdem diese ausgewählt werden?
Ja, das Gremium, das dafür zuständig ist, nicht nur Weiße, sondern auch einheimischer Schulleiter, ein Manager, eine Sozialarbeiterin, alles Einheimische. Die sagen, aus jeder Maasai-Familie soll ein Kind gefördert werden, damit nicht manche Kinder, manche Familien bevorzugt werden. Und man verspricht sich eben davon, wenn ein Kind gute Schulbildung hat, dann kann es später das in die Familie zurückgeben. Das ist so der Plan.
Sie legen auch vor allen Dingen Wert darauf, dass Mädchen gebildet werden. Das ist schon also ein ganz starker Aspekt dieses Vereins, dass dort Mädchen vor Ort praktisch überhaupt eine schulische Ausbildung bekommen.
Und es sind jedes Jahr 35 Kinder, die ausgewählt werden, aus den umliegenden Maasai-Familien. 20 Kinder, 20 Mädchen, 10 Jungen plus 5 einheimische Selbstzahler. Das sind die, die ein bisschen mehr Geld haben, die reicheren Besitzer von vielen Rindern, die auch möchten, dass ihre Kinder dort eingeschult werden, beschult werden. Und da gibt es dann aber auch eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Verein und den Ältesten des Dorfes. Das ist ja auch wichtig, dass das weitergetragen wird, also das Anliegen der Schule. Und es ist eine Tagesschule. Die Idee, als die Schule dort gebaut wurde, war, dass nicht die Kinder von ihren Eltern weggeholt werden und in Internatsschulen in einer Stadt geschult werden, sondern die Schule wird in das Land gebaut. Denn dann sind die Maasai-Eltern eher bereit, ihre Kinder zur Schule zu schicken, weil sie trotzdem dann nach dem Unterricht noch zum Ziegenhüten oder zur Hausarbeit, Feuerholz holen, noch einsetzen können. Das ist so die kluge Idee, die dahinter stand, von der Begründerin dieses Vereins, Angelika Wohlenberg, die seit über 30 Jahren in Tansania lebt, als Hebamme, Krankenschwester, dort mal hingegangen ist und auch Missionen dort macht. Und die hat sehr lange mit den Maasai gelebt und hat sie kennengelernt, hat sich das Vertrauen erworben und hat diese Initiative ergriffen für die Schule und dann auch für die Gründung des Vereins. Vor 20 Jahren ist der Verein dann entstanden. Genau.
Und wie sieht Ihre Weiterbildungstätigkeit genau aus?
Also ich arbeite in erster Linie mit dem Ziel, den Lehrkräften mehr Methodenkompetenz zu vermitteln. Methode ist etwas, oder verschiedene Methoden, ich möchte mal sagen, ist fast ein Fremdwort bei den Lehrkräften. Sie sind irgendwie zu Lehrern gemacht worden, aber manche kurz, manche auch ein bisschen länger in der Ausbildung gewesen, aber das Die normale Methode ist vorsprechen, nachsprechen, vorsprechen, nachsprechen. Immer im Chor nachsprechen. Hier sind es nur 35 Kinder in der Schule, in jedem Jahrgang. Aber in Tansania generell sind es ja auch an staatlichen Schulen oft 80 und 100 Schüler, die manchmal unter einer Schirmakazie sich versammeln, weil kein Raum da ist. Da müssen wir unterscheiden zwischen den staatlichen Schulen, die viel, viel schlechter ausgestattet sind, die Lehrer haben einen viel schwierigeren Stand, und den privaten Schulen, die immer über auch Elternbeiträge finanziert werden. Methode, vorsprechen, nachsprechen. Ich versuche jetzt seit 3 Jahren den Lehrkräften grundsätzliche Dinge von Pädagogik zu vermitteln, nämlich dass nicht wichtige Leitlinie ist, dass nicht alle Kinder lernen zur gleichen Zeit das Gleiche. Das können die gar nicht. Kinder lernen unterschiedlich schnell und Kinder sind unterschiedlich begabt. Das war mal so ein Schwerpunkt in einem Workshop, den ich dann mache. Ich mache Seminare mit kleinen Gruppen von Lehrkräften und auch dem gesamten Kollegium. Je nachdem, welches Thema was sich so herausbildet. Das merke ich dann auch, wenn ich da bin. Und von Jahr zu Jahr entwickelt sich das weiter. Zum Beispiel auch die Frage, wie schaffe ich es, die Kinder zu disziplinieren, ohne zu schlagen? Weil Schlagen ist offiziell verboten, an der Schule erst recht. In Tansania insgesamt, da gibt es noch Erlaubnis in bestimmten Situationen, die Kinder zu schlagen. Aber das Ziel ist ja, die Kinder als gleichwertige Menschen zu erziehen. Dahinter steckt ja auch das christliche Menschenbild, was dort in der Schule gelebt wird. Und dadurch ist das ein wichtiger Punkt. Wie komme ich weg von dieser Methode oder von dieser Disziplinierungsmaßnahme des Schlagens? Oder wie schaffe ich es, die Aufmerksamkeit der Kinder zu erhalten, dass sie nicht sich langweilen oder überfordert sind oder unterfordert sind. Differenzierung mit denjenigen, mit einigen Kindern das machen, mit anderen Kindern das machen. Themen wiederholen, nicht auf die gleiche Art und Weise, sondern mit einem anderen Zugang das neu erschlossene Thema nochmal vermitteln, sodass nach und nach die Kinder die Inhalte verstehen.
Ich habe aber auch im Unterricht schon gesehen, ich habe dann ja auch beobachtet, durfte ich daran teilnehmen, dass es durchaus tansanische Lehrkräfte gibt, die besser ausgebildet sind und die auch dann schon Methodenkompetenz oder so aufweisen. Also es ist nicht durchgängig so, dass das alle Lehrkräfte auf einem ganz schlechten Niveau sind.
Das trifft besonders auf diese Schule zu, weil hier das Ziel ist, einmal die finanziellen Möglichkeiten durch den Verein, sich gute Lehrer einzukaufen, gut zu bezahlen und dann auch nur die Besten zu nehmen. Und genau das habe ich im Laufe der 3 Jahre gemerkt. Es sind Lehrer nicht mehr, Verträge von Lehrkräften nicht unbedingt verlängert worden. Nach meinem ersten Aufenthalt, vor dem zweiten, waren es 7, die nicht mehr da waren und 7 neue. Und da war schon ein etwas höheres Niveau zu erkennen. Beim dritten Mal waren wieder einige nicht mehr da, einige wenige und 4 neue. Und von diesen 4 neuen waren 2, da habe ich da manchmal gesagt, ich kann euch gar nichts mehr beibringen. Wir können uns unterhalten, wir können Gedanken austauschen und trotzdem natürlich Unterrichtsbesuche zu machen und sich beraten. Das war weiterhin.
Wie ist das Schulsystem dort in Tansania aufgebaut?
7 Jahre Grundschule. Meistens 2 bis 3 Jahre Vorschule vorher. Also Kindergarten und Vorschule. An unserer Schule sind es 3 Jahre. Im Kindergarten lernen die Kinder auch schon lesen, rechnen, schreiben und spielen ist nicht Schule. Also das geht nicht. 7 Jahre Grundschule und dann haben die ihre Schulpflicht erfüllt. Und danach gibt es noch die Möglichkeit, eine weiterführende Schule zu besuchen, wenn man es sich leisten kann. Die sind immer kostenpflichtig, die weiterführenden Schulen. Ob Internat oder staatliche Schulen. 4 Jahre bis zum sogenannten vielleicht Mittelschulreife oder mittlere Reife und noch 2 weitere Jahre bis zum Abitur. Also insgesamt 13 Schuljahre bis zur Universitätsberechtigung. Was ich vorhin nicht gesagt habe, meine Fortbildung umfasst in erster Linie Unterrichtsbesuche. Ich habe mit den Fortbildungen oder mit den Workshops und Seminaren eben angefangen, in denen ich pädagogische Themen behandle. Aber ein ganz, ganz großer Teil ist individuelle Besuche im Unterricht. Ich sitze hinten, die Lehrkräfte unterrichten vorne und hinterher gibt es eine Nachbesprechung. Wobei ich natürlich zuerst positive Sachen aufzähle und dann je nachdem, was so machbar ist, ein paar Dinge anspreche, die vielleicht mal ausprobiert werden könnten, die ich empfehle. Und oft ist es auch mittlerweile so, dass ich mich einmischen darf in den Unterricht. Ich sitze dann hinten und dann ist gerade eine Übungsphase, und dann melde ich mich und übernehme, weil ich dann deutlich machen will, hier kannst du jetzt noch das üben. Diese verschiedenen Möglichkeiten von Übungsformen gibt es und die zeige ich dann, ehe dass ich sie erzähle.
Ist das bei den Lehrern auf freiwilliger Basis oder sagt dann die Schulleitung, ihr solltet mal da hinten jemanden sitzen haben, der euch ein bisschen was erzählt?
Die Schulleitung entscheidet das nicht, zu wem ich gehen soll, sondern ich gehe zu allen. Das erste Mal, wenn ich komme, also in der ersten Woche, mache ich meine Rundbesuche überall, auch bei denen, die ich schon kenne. Und dann entscheide ich es, spreche auch mal mit dem Schulleiter. Und dann ist eben auch die Frage, merke ich überhaupt Umsetzung? Ja. Werden meine Tipps umgesetzt? Mhm. Wurden sie überhaupt verstanden? Das ist dann...
Ich finde auch ganz wichtig, auch das kam eben ein bisschen vielleicht zu kurz, dass ja meine Frau ein sehr, sehr großes Vertrauen aufgebaut hat zu den Lehrkräften. Also die wissen mittlerweile, dass sie ihnen nicht irgendwas Böses machen will, wenn sie hinten sitzt, sondern dass sie letztendlich den Anspruch hat, besseren Unterricht zu machen. Und das haben die gemerkt. Und wenn ich dabei bin, dann ist das keine verkrampfte Atmosphäre, sondern sehr aufgelockerte, zugewandte Atmosphäre.
Ja, das hat sich auch im Laufe der Jahre noch verstärkt, sodass ich oft gefragt werde, wann kommst du zu mir? Und dann sind auch irgendwelche Praktikanten da. Ich möchte auch, dass du in meinen Unterricht mal kommst, wo ich dann denke, naja, der verschwindet ja sowieso wieder, aber ich gehe natürlich hin. Im ersten Jahr war es schon so, dass ein bisschen geguckt wurde. Da war der Anteil der Lehrkräfte, die nicht so gut waren, auch größer. Die wussten schon, warum sie sich versuchten zu drücken. Wenn ich dann auf den Stundenplan guckte und dann auf jemanden zusteuerte, ne, oh, ich würde gerne in deinen Unterricht kommen, wie sieht's aus? Also dann war das schon so, dass die anderen auch guckten, jetzt bist du auch dran. Ich war auch schon dran im ersten Jahr. Ich glaube, es war auch ein bisschen so, wo komme ich her? Was kann ich ihnen anhaben? Komme ich von der Regierung? Bin ich irgendwie eine Kontrolleurin oder so? Und das, was mein Mann sagte, das hat sich
gelegt. Ist das Vertrauen dann gewachsen?
Ganz stark. Und die Bitte, also eher, ne, dass ich oft gebeten werde, zu kommen.
Das war die Sendung Pandora Spezial auf Radio Okerwelle. Heute mit unseren Gästen Irmgard Damm und Martin A. Seeth aus Gifhorn. Die beiden zeigen im Historischen Museum Gifhorn eine beeindruckende Ausstellung über Afrika. Bis zum 19. Februar 2019 gibt es noch die Gelegenheit, sie zu besuchen. Weitere Informationen erfahren Sie im Internet. Wenn Sie Fragen zur Sendung haben oder mehr von unseren Studiogästen erfahren möchten, schreiben Sie uns bitte eine Mail an pandora@okerwelle.de. Wir bedanken uns bei unseren Gästen und unseren Zuhörern. Aus dem Studio von Radio Okerwelle verabschieden sich Hans-Otto Kruse und Dorothea Rieck. Diese Sendung wird am Montag um 10 Uhr wiederholt.